Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich darf heute mal eine Sendungsnummer bereitstellen, die ist dreistellig. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Einspruch, dass wir letzte Woche schon auch eine dreistellige hatten. Aber die Römer, die haben da nur Cesu gesagt. Und wir sagen zu Hunderten, Einsten, die ist dreistellig.
Ich habe mir mal angehört, was er so erzählt, aber ist ja in Ordnung. Also auch von mir einen herzlichen, schönen, wunderschönen guten Tag.
Und es ist eine Sondersendung, immer die Montage nach den Feiertagen, die machen wir ja da zur Stundensendung. Wir haben heute einen Gast, über den wir uns sehr, sehr freuen, mit dem wir schon früher ein bisschen zusammengearbeitet haben. Er war im zweiten Computerclub, den ersten Computerclub in der zweiten Sendung.
WDR-Computerclub.
Da haben wir schon gezeigt, was er Computertechnik da so alles gemacht hat. Da hat er die deutsche Sprache aufgeschrieben und da hat er ein sogenanntes Witchpen gehabt. Und wir haben da auch ein paar Sekunden da rausgeholt aus dieser Sendung. Und ja, die hören wir uns nachher mal an. Aber zunächst einmal herzlich willkommen bei uns im Computerclub 2, Hannes Keller. Er ist heute im Studio. Wo ist das?
Wir sind in Konstanz.
In Konstanz. Wie weit ist es? Wohnst du noch in Zürich? Oder?
Ich bin in Niederglatt bei Zürich.
Das ist direkt am Flughafen, wenn ich mich recht entsinne.
Direkt am Flughafen, ja.
Wie weit ist das von Zürich bis nach Konstanz?
So 80 Kilometer, schätze ich.
Ja, sowas. Ja, ganz schnell. Ein Bier und einen guten Teller zum Essen und man ist dort.
Ja. Und wenn man so in die Biografie mal reinschaut, dann war das ja nicht ganz so zielstrebig alles, sondern es waren immer viele neue Teilaspekte, die in deinem Leben dazu kamen. Am Anfang war das Tauchen. Und da kenne ich noch einen Rekord von 300 Meter. War das im Lago Maggiore?
Nein, die 300 Meter waren in Kalifornien, vor Los Angeles draußen, vor Catalina Island.
Da hat es doch auch diesen schrecklichen Unfall gegeben, ja?
Ja.
Nun müssen wir zu den 300 Metern noch ein bisschen mehr dazu sagen, denn du bist bei 300 Metern frei ausgestiegen, bei 300 tiefen Metern frei ausgestiegen und hast dich als Taucher da unten bewegt.
So ist es, ja. Das war schon eine bedeutsame Sache, weil im Meer ist es so, dass die 300 Meter, das ist die Extremtiefe der Kontinentalplateaus, also der Schelfgebiete. Und dann geht es relativ steil runter in die eigentliche Tiefe auf 3000 Meter. Also zwischen 300 und 3000 ist nicht mehr viel los. Das bedeutet, dass man, wenn man 300 Meter schafft, dann erschließt man damit eine Meeresfläche von zweimal der Größe Europas. Das ist schon was. Mhm. Und mit meinem Versuch ist es dann mir gelungen zu zeigen, dass das geht, dass man das überlebt. Und damit war es zugänglich. Und die Shell Oil hat sich dann dafür interessiert, für Interventionen bei Ölbohrungen. Die hatten das Problem, in der Nordsee tief zu bohren. Und wenn eine Plattform stillsteht, dann kostet das sehr, sehr viel Geld. Also täglich so 200.000-300.000 Euro. Und da muss jemand runtergehen, ein Ventil flicken, irgendeine Schraube anzuziehen, was auch immer.
Aha. Und dabei herausgekommen ist ja das heute noch gültige Gemisch der Gase bei den Tauchern.
So ist es. Also ich habe Helium gebraucht zum Atmen, also Heliumsauerstoff. Und der Witz der ganzen Sache war eben der, wie kommt man relativ schnell wieder hoch? Und mein Verfahren hat darin bestanden, während dem Aufstieg von Helium schon sehr tief auf Stickstoff zu wechseln und den Gaswechsel zu reiten. Es ist dann so, dass wenn man diesen Gaswechsel macht, dann kommen sehr langsam die schweren Stickstoffmoleküle in den Körper, während denn die leichten, volatilen Heliummoleküle sehr schnell rausgehen. Und wenn man mehr ausgibt, als man einnimmt, dann hat man ein Defizit und kann pleite gehen. Und genau das will man machen mit den Gasen im Körper. Die sollen raus, ohne dass sie Blasen bilden. Mhm. Und das führte dazu, dass ich sehr schnell auftauchen konnte mit meinem Verfahren.
das war natürlich eine Sensation zur damaligen Zeit und das ist heute noch gültig, deine Dekompressionstabellen, die werden ja heute noch angewendet. Dann gab es einen schrecklichen Unfall bei in Russland, da ist ein Atom-U-Boot auf Grund gegangen und es hat viele Opfer gegeben und du hast den Russen aber angeboten, ihnen zu helfen, dass sie dann quasi selbst aussteigen könnten in einer solchen Tiefe, das wäre möglich gewesen.
Ja, es war eben so, die Russen haben gesagt, die Leute könnten niemals, sagen wir, aus 200 Meter Tiefe einfach aus dem U-Boot aussteigen und an die Oberfläche schwimmen. Das würde nicht gehen, die wären tot, bevor sie irgendwo hochkommen würden. Und das ist blanker Unsinn. Ich habe dann gesagt, ja, wenn die Leute sollten, die sollten eigentlich irgendwelche Anzüge haben, die hatten sie aber nicht an Bord, okay. Und dann gesagt, die könnten Plastiktüten nehmen aus dem Supermarkt und so eine Plastiktüte über den Kopf halten und dann durch die Schleuse raus. Und dann hätten sie folgendes, sie hätten noch viel Luft in der Plastiktüte, hätten den Kopf in der Luft und könnten atmen. Darin ist nicht angenehm, tötet aber nicht. Und dann müssen sie einfach den Sack gut halten und der treibt sie nach oben an die Oberfläche. Und dann wären sie in, sagen wir, 3-4 Minuten aus 200 Meter Tiefe oben, würden dort halb tot oder halb lebendig irgendwie ankommen. Man könnte sie aufwischen und wiederbeleben. Also ein bisschen Ertrinken im Meerwasser ist nicht tödlich, unmittelbar. Und wenn man nur so kurze Zeit hat zum Hochtauchen, kriegt man auch keinen Dekompressionsunfall. Also die Leute hätten eine sehr gute Überlebenschance gehabt, viel besser als im U-Boot bleiben und beten und nichts tun.
Aber da sind die Russen ja nicht die Einzigen. Ich meine, diese Theorie gibt es ja eigentlich nirgendwo, dass es umgesetzt wird bei einem Unfall, dass man einfach mit einer Plastiktüte aussteigt und überlebt. Das ist doch eine Sensation eigentlich.
Ja, man muss halt erst mal draufkommen. Und das ist.
Hast du das denn mal probiert mit so einer Plastiktüte?
Nein, ich habe es nicht probiert, aber es würde ganz sicher gehen. Also ich habe einmal ein bisschen versucht. Und da sind dann die Griffe der Plastiktüte, die sind dann weggegangen. Ich habe die, es war eben eine Plastiktüte von Lidl und nicht von einem, Aldi. Muss ich sagen. Aber die Sachen bei Lidl, da kaufe ich schon, es ist schon gut, nichts dagegen einzuwenden. Aber die Plastiktüten taugen nicht für U-Boote.
Wenn wir, aber jetzt mal, reiten wir mal weiter auf diesem Thema. Was müsste man denn in einem U-Boot haben, damit man bei einem Unfall bis in 300 oder vielleicht noch ein bisschen mehr Meter Tiefe einfach selbstständig aussteigen kann und an die Oberfläche gehen können? Reicht es so ein Gemisch, wie du das also damals gemacht hast?
Das Beste wäre ein Anzug, der möglichst wasserdicht sein soll. Ob er dann noch ein Atemgerät hat oder nicht, das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Die brauchen ja im U-Boot, haben sie eine Schleuse. Da geht man rein und dann wird Druck aufgebaut, am besten mit Pressluft oder vielleicht noch Helium drin, was auch immer. Öffnet eine Tür, das Wasser strömt rein und während das Wasser reingeht, knallt man sich raus irgendwie mit Füßen abstoßen und ist im Wasser. Und wenn man nun so einen wasserdichten Anzug anhat, dann treibt es einen an die Oberfläche. Und dann muss man schon davon ausgehen können, dass an der Oberfläche Leute sind, die einen auffischen. Und wie gesagt, ob man dann geplatzte Ohren hat und vielleicht noch bewusstlos ist oder sogar ertrunken, das ist nicht der wesentliche Punkt. Wichtig ist, man kommt nach oben, wird aufgefischt und jemand kümmert sich um einen.
Mhm. Gibt es denn nach diesen Unfällen und nach deinen Gesprächen Ansätze, dass man sich da ja künftig vielleicht anders verhalten würde?
Ich hatte nicht den Eindruck. Ich habe dann von der russischen Admiralität habe ich ein Schreiben bekommen und bedanke sich für meine Interventionen, die guten Ratschläge. Aber ich glaube nicht, dass da sehr viel passiert ist.
Hat man das nicht ernst genommen, oder?
Es ist sehr merkwürdig. Weißt du, da sind diese Hierarchien und da sind schon, da werden Territorien verteidigt, also Territorien von Sicherheitsbeamten und Beauftragten für das und jenes und dieses und für die Ostflotte und die Westflotte und die Nordflotte und die Südflotte. Und in diesem Kompetenzengerangel, da ist natürlich ein Schweizer Spinner nicht unbedingt sehr willkommen.
Ist er denn bei den zum Beispiel Amerikanern oder bei anderen westlichen Ländern willkommen mit seinen Ideen?
Ja, das ging sehr gut mit den Amerikanern, das ging wunderbar. Also ich hatte meinen ersten Rekord gemacht und bin dann nach Washington geflogen und habe einfach, hatte keine Verabredung, ich habe einfach der Navy telefoniert und gesagt, ja, ich bin hier und ich weiß, wie man tief tauchen kann. Und zwar sehr tief, auf 1000 Fuß Tiefe, ich weiß nicht, wie man das macht. Und ich würde gerne ein Gespräch haben mit Leuten, die sich dafür interessieren. Und dann wurde mir gesagt, ich soll gleich herkommen, kam in einen Konferenzraum, da waren zuerst 10 Leute und dann nach einer Viertelstunde waren es etwa 50 Leute. Und dann gab es jemanden mit sehr viel Gold auf dem Hut und der war irgendwie, der war sehr unangenehm berührt von mir. Es war ein Admiral, ich muss jetzt den Namen nicht sagen. Das war der Chef der ganzen Forschung und der hat mir dann gesagt, ja, junger Mann, was wollen Sie hier eigentlich? Ihre Theorien, die Sie vortragen, die glaube ich nicht. Haben Sie denn diesen und diese wissenschaftliche Arbeit gelesen? Hat gesagt, ja, hören Sie, Sie missverstehen mich. Ich hatte keine Zeit, irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten zu lesen. Ich hatte bloß die Zeit, die Probleme zu lösen und zu beweisen, dass ich die Lösung habe. Und jetzt ist die Situation die, ich bin hier, ich weiß, wie man es macht, habe aber kein Geld und ihr wisst nicht, wie man es macht und ihr habt Geld. Jetzt müssen wir irgendwie zusammenkommen. Ich stelle mir vor, ihr sponsert mir mal $2 Millionen und dann sind wir gute Freunde. Worauf der Admiral seinen Hut nahm und den Raum verließ. Und dann, er war das Wuchsteufel, er fühlte sich irgendwie bloßgestellt, verspottet oder sowas. Das war nicht meine Meinung. Ich bin eben ein lustiger Mensch. Und dann haben mich nachher ein paar junge Offiziere zur Seite genommen und gesagt, hören Sie, was Sie erklären, ist interessant. Wir haben die $2 Millionen nicht. Wir können nicht darüber, ja, die sind schon da, aber wir haben sie nicht. Aber Sie könnten doch mal eine Demo machen hier in Washington in unserer Druckkammer. Was brauchen Sie? Ich habe gesagt, ja, dazu brauche ich $20,000 und ein paar Flugtickets für meine Freunde und eine Tonne Material. Und dann sagt er, okay, kein Problem, gehen Sie morgen nach Philadelphia an die Universität zum Dr. Lambert, der hat einen Krokodilfonds und der hat Geld für solche Fälle wie Sie und da bekommen Sie einen Forschungsauftrag von der Universität, das Geld nehmen Sie in die Tasche, tun Sie damit, was Sie wollen und zeigen Sie uns, wie ihre Show. Ich habe gesagt, ja gut, aber ich erkläre nicht, wie ich es mache. Ich zeige nur, dass es geht und ich sage nicht, wie. Aber ihr dürft zuschauen. Und dann habe ich den Versuch gemacht und habe einen 200-Meter-Versuch gemacht in der Druckkammer, habe 10 Minuten hart gearbeitet und dann kam ich raus und dann hieß es ja, eigentlich müssen Sie tot sein. Aber offensichtlich sind Sie das nicht. Und ja, also das ist schon hochinteressant, also machen wir weiter.
Ja. Und so, der Admiral kam dann freundlich wieder zurück, oder?
Es war so, während dem Versuch ist der Admiral gekommen, hat zugeschaut, hat gesagt, ja, ich habe mich in dem Kerl geirrt, aber ist nicht geblieben, um mir guten Tag zu sagen. Also ich hätte gern mit ihm ein Bier getrunken, weil ein Bier, das ist natürlich für mich, wie muss ich sagen, das hat für mich eine mythische Bedeutung.
Aber nicht einfach unter ein Bier.
Ja. Oh, ich hätte auch das Bier von Köln hat auch schon mal gut geschmeckt, ne? Kann ich mich
ja, erinnern? Ja, das ist doch absolut. Das für mich Kölsch? Irgendwie, das ja, ganz genau, ja. Hat für mich eine mythische Bedeutung. Ja.
Jetzt wollen wir aber mal dieses Feld verlassen. Wir gehen jetzt mal auf die zweite Leidenschaft. Du bist ja Mathematiker von der Ausbildung her und warst Lehrer für Mathematik an der Ingenieurschule in Winterthur. Und von der Mathematik zum Computer, das war damals ja so ein glatter Weg, würde ich schon sagen. Und 1975 begann Hannes Keller den Verkauf von selbstentwickelten Personalcomputern der Marke Sesam. Als Kompaktmodelle verkaufte er ein IBM-PCs. Daran kann ich mich noch entsinnen. Wie war denn jetzt der Weg zum Selbstentwickeln eines Computers?
Ich war damals, ich wollte einfach Computer haben und ich stellte mir vor, dass ich niemals werde wirklich gute Forschung machen können, ohne den Computer zu beherrschen.
Und da dachte ich, brauchst du den auch für deine Taucharbeit?
Für alles, ja. Was immer man macht. Ja. Wenn es ein bisschen komplex ist, braucht man einen Computer dazu. Und es war auch wahnsinnig spannend. Und dann habe ich eben, dachte ich, als Fingerübung möchte ich mal Computer herstellen, ein paar herstellen und sie verkaufen. Einfach nicht, um reich zu werden, sondern einfach, um von Grund auf zu lernen, wie funktioniert das Ding denn? Also wenn ich etwas mache und es dann verkaufe einem jemandem, dann muss es ja funktionieren. Und dazu muss ich es wenigstens selber verstehen, was ich da vor mir habe. Dann habe ich etwa 50 Stück gemacht und die wurden verkauft und die wurden lange gebraucht.
Nach welchem Vorbild denn?
Das war ich würde sagen, es war am ähnlichsten zum Cromemco, der in Amerika der führende Personal Computer war. Und ein bisschen ähnlich, aber es gab dann auch grundlegende Unterschiede. Es gab da einige Dinge, bei denen ich dachte, ich könne es besser machen. Und ja, hat Spaß gemacht, war interessant. Die Forschung machte sich bezahlt. Reich wurde ich damit nicht. Und dann kam IBM mit ihrem Personal Computer. Und da muss ich sagen, ja gut, also ich habe einen Riesenfehler gemacht. Für einen wirklichen Erfolg muss man nicht den besten Computer machen, sondern einen, der, muss ich sagen, der sexy ist für die Leute. Ich hatte damals eine denkwürdige Begegnung mit dem Wozniak von Apple. Mhm. Der war in New York an einer Show und lief da umher mit seinem Apple I. Und dann sagt er immer, ich habe 50 Stück verkauft, 50 Stück von Apple, ist das nicht sensationell? Und dann wollte er mir den 51. wollte mir unbedingt verkaufen. Wir hatten uns mehrmals getroffen. Und ich schaute in das Ding rein und dachte, aus dem wird nichts. Das ist wirklich Ramsch. Aber er hat dann, der Typ war irgendwie besessen und genial. Er hatte Folgendes gemacht. Er bekam Risikokapital. Und zwar hatte er $20,000. Und diese $20,000 steckte er in ein Gehäuse aus Spritzplastik, so ein Hartschaum. Und zwar hatte eine bestehende Form von einem von Monitoruntersatz, hat er gekauft, die hatte einen Sprung sogar, die Form, aber das konnte man dann bei Nachgüssen wegfeilen. Und das Ding sah sexy aus. Und dann hat er Werbung gemacht, ja, das ist der Personal Computer, kleiner als eine Handtasche, etwas für den Gentleman zum Herumtragen. Und haben die Börsenmenschen, haben diese Apple II Computer gekauft, in meiner sei ein Laptop. Sie wussten nicht, dass sie noch einen Monitor dazu brauchen. Wir dachten einfach, das Ding macht alles. Der räumt auf im Haus, der macht die Buchhaltung, das ist ein Wunderding.
Das war damals auch die Werbung, ja.
Das war die Werbung, also unerhört übertrieben.
Er konnte schon viel, das kann ich bestätigen. Der Wolfgang Rudolf kam immer ins Studio mit dem Apple II und der hat ja oben so eine Klappe. Und irgendwann so um 11 Uhr, da öffnete er die Klappe und holte da Butterbrote raus aus dem Apple.
So ist es.
Und das hatte, glaube ich, auch etwas zum Trinken da drin versteckt oder irgendwie.
Mhm. War schon genial.
Jawohl. Was da. Ja. Also wir können das nur bestätigen, dass das schon ein sexy Gerät war.
Das war's ja. Und ich habe eben nicht sexy gebaut, sondern ich dachte, ich hatte immer zu wenig Leistung. Ich wollte wirklich das Stärkste haben, was es überhaupt gibt und habe versucht eben unheimlich Leistung reinzupacken. Und diese Leistungsbesessenheit, die hat mit dem Markt, mit den Marktbedürfnissen nicht korreliert. Und dann kam eben IBM und IBM hat damals den technischen Stand erfolgreich 2 Jahre zurückgedreht.
Ja, das ist wahr.
Rückwärts in die Steinzeit, hat den schwächsten Computer auf den Markt gebracht. Aber ich habe gesagt, das wird ein Erfolg. Ich glaube zwar nicht an das Ding, aber man wird es haben wollen, es wird ein internationaler Standard. Und dann habe ich angefangen, die IBM grau zu importieren in der Schweiz. Und gleichzeitig habe ich der IBM in der Schweiz gesagt, also hört mal, ihr könnt euch bei mir eindecken, ich beschaffe euch die Dinger. Und sobald ihr sie auch habt in der Schweiz, möchte ich gerne euer Händler werden.
Naja.
Und so kam es dann.
Das heißt, du hast den ersten Computershop, Computerladen, eine Vertriebsorganisation später, in der Schweiz gehabt.
So ist es ja. Zuerst in der Garage und das war dann so, ich habe also eine Werbung gemacht. Es war damals, also ich hatte damals vor dem IBM hatte ich PET Computer gekauft, das war noch vor dem Sesam.
Also PET und ist damals der Commodore gewesen, der PET Commodore. 2001, ja.
Jawohl. Und die wurden von einem regulären Importeur in der Schweiz sehr teuer verkauft, ungefähr mit 300% Gewinn über dem amerikanischen Händlerpreis.
Also in Deutschland haben die am Anfang und mit 8 Kilobyte Arbeitsspeicher 3.900 D-Mark gekostet.
So ist es. Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte mal so einen kaufen aus Amerika, umbauen für die Schweiz. Und dann habe ich mich mal erkundigt, geht das? Und haben mir gesagt, nee, geht nicht. Die haben 60 Hertz in Amerika, die Computer sind gemacht für 60 Hertz und mit 50 Hertz kommst du nirgendwo hin und so weiter. Und wenn du Trafo reintust, dann geht die Elektronik kaputt etc. Haben mir gesagt, okay, das ist sehr ermutigend, ich kaufe so ein Ding. Habe ich eins gekauft, habe ihn umgebaut, lief, da habe ich eine Werbung gemacht, der Commodore zum halben Preis. Ich hatte einfach 100% Gewinn statt 300. Mhm. Und war damit zufrieden. 100% ist nicht schlecht.
Ja.
Und dann hat der Importeur einen Riesenfehler gemacht. Riesenfehler. Hat er ein Inserat gemacht. Ganz groß. Würden Sie Ihren Computer von einem Taucher kaufen? Und da haben die Leute gedacht, ja natürlich würden wir den kaufen, wenn er billig ist. Und da haben sie mir die Bude eingerannt und ich hatte den Markt in meinen Händen.
Ja, ist doch schön.
Ist doch schön, ja. Nicht?
Also muss man aufpassen, welche Werbung man macht, ne?
So ist es. Ja. Man muss immer aufpassen, wenn man den Gegner angreift, dann macht man eigentlich Werbung für den Gegner und nicht für sich selber. Mhm. Ja. Das sollten sich auch Politiker sollten daran denken. Sehr aufpassen.
Jetzt kommen wir mal zu den für uns ganz großartigen Sachen, die wir da erlebten, als Hannes Keller plötzlich ankam und hatte ein Witchpen entwickelt.
Das war aber viel später. Hannes Keller hat doch dann erst noch seine Firma in der Schweiz verkauft.
Ja.
Und da hat er das
75,
war
noch, ne, oder sowas.
Zuerst kam also dieser Witchpen, das war der Hexengriffel.
Mhm. Ja.
Mit der Werbung schießen Sie Ihre Tippfehler-Teufel auf den Mond.
Da hast du uns erzählt, du hättest da Mädels beschäftigt, die ganze deutsche Sprache abgetippt haben.
So ist es, ja.
Und das Ganze war das nicht auf einer einzigen Diskette? Auf einer
3,5 Zoll? Also die erste Version war auf einem Commodore PET.
Ja.
Von Floppy aus. Und zwar war es so, da hat man also ein Wörterbuch gespeichert und etwas eng gespeichert. Also ich wollte eigentlich Datenbanken machen. Und ich wollte demonstrieren, dass meine Datenbanktechnik schnell ist, sehr gut lernfähig etc. etc. Und da habe ich gedacht, ja eigentlich das Schnellste ist, wenn ich eine Schreibfehlerkorrektur mache. Also man tippt vor sich hin und sobald man einen Leerschlag macht oder einen Return, dann weiß der Computer, aha, ein Wort wurde soeben fertig geschrieben, dann kontrolliert er in der Datenbank, gibt es dieses Wort oder gibt es dieses Wort nicht. Wenn es das Wort gibt, aber dahinter den Vermerk, Achtung, das ist dann ein Tippfehler, dann löscht er das getippte Wort und ersetzt es durch das richtige Wort, und zwar bevor der Benutzer den nächsten Tastenschlag machen kann. Das heißt, der Computer hat ungefähr eine Zehntelsekunde Zeit. In dieser Zehntelsekunde muss ein Datenbankzugriff erfolgen mit Korrektur. Und das schaffte ich auf dem Commodore PET.
Ja, und
ich habe dann eine Pressekonferenz gemacht im Savoy in Zürich und habe Folgendes demonstriert. Ich hatte eine Sprachdatenbank, die nicht nur korrigiert, sondern auch noch übersetzt. Das heißt, ich konnte Berndeutsch, also den Berner Dialekt, eintippen, und zwar habe ich Gotthelf eingetippt, die Käserei in der Fehfreude, die Anfangssätze, und das wurde Wort für Wort ins Japanische übersetzt, und das Japanische wurde über eine Interface direkt in gesprochene Wörter übersetzt, und am Lautsprecher hörte man Japanisch. Und das traf sich eben gut, ich war mit einer Japanerin verheiratet zu dieser Zeit, und wir haben dann den japanischen Botschafter eingeladen, und er war hoch erfreut und belustigt. Ich habe kein Wort verstanden von dem Zeugs, aber die Japaner, die waren begeistert.
Und das dann hieß doch radebrechend Übersetzung. So wurde
das ist glaube ich. Das schlimmstes Radebrechen. Wirklich schlimm.
Aber das lief und nicht nur auf dem PET, sondern ich kann mich auch entsinnen, dass wir da
auf dem andere.
Apple II und auf dem Basis 108 hatten wir das ebenfalls. Und es war wirklich eine Sensation. Diskettenlaufwerke sind ja nun wirklich sehr, sehr langsam. Während man geschrieben hat, auf dem Bildschirm die Worte erschienen, plötzlich stand da ein anderes Wort da bei der Übersetzung oder auch bei der Korrektur. Mhm. und das von Diskettenlaufwerk. Es war damals wirklich eine Sensation, muss man schon sagen.
Aber der große Clou kam doch, als das bei Wobis mit den Computern mit ausgeliefert wurde. Da kamen doch die richtigen Stückzahlen zusammen.
Ja, also ich hatte mit der Wobis einen wunderschönen Vertrag. Theo Liefen, der Chef von Wobis, wir haben uns sehr gut befreundet, weil wir beide wollten ja eigentlich, er wollte auch Mathematiker werden. Wir beide hatten das Studium aufgegeben. Dann wollten wir beide, unabhängig voneinander, Pianisten werden, Konzertpianisten. Und beide haben zwar geübt, aber dann das auch aufgegeben.
Aber ihr habt öffentliche Auftritte gehabt, ihr beide zusammen.
Wir haben uns dann zusammengetan, haben öffentliche Konzerte gegeben mit Orchester und so weiter, haben CDs gemacht. Und
auf einem schönen war ich in Wien. Das war anlässlich des 1.000.000. Computer, den Wobis wohl erfolgreich verkauft hat. Und da habt ihr 4 Hände gespielt in der Österreichischen Nationalgalerie.
Jawohl.
Und Theo Liefen hatte, als er ankam, keinen Smoking dabei in Wien. Und er musste dann nachmittags irgendwie noch eine Smoking-Anprobe machen und die Lackschuhe fehlten. Aber das war abends dann alles bereit. Und es war ein sehr schönes Konzert.
Ja, danke schön.
Ja.
Es hat schon großen Spaß gemacht. Und es war das gefährlichste Abenteuer meines Lebens. Also,
was denn mit
Pianist? Wenn man als Pianist im Wrack auf die Bühne läuft und hinterher ist der Atem des Dirigenten zu spüren und da kommt man rein und da sind die Leute und die warten alle drauf. Es ist immer sehr unsicher, worauf die Leute eigentlich warten.
Hattet ihr eigentlich die Möglichkeit gehabt, so lange zu üben, wie man es eigentlich
wir haben schon, wir haben geübt. Wir haben wirklich gearbeitet. Also das schon. Man kann nicht auf die Bühne mit klassischer Musik und das irgendwie überleben, ohne dass man wirklich, wirklich hart gearbeitet hat.
Jetzt sind wir ein bisschen von dem Witzspend abgekommen.
Na gut.
Macht ja nichts. Also das sollte man nochmal zurückkommen drauf. Das war ja etwas, was heute selbstverständlich ist in der Schreibfehlerkorrektur, wo die kleinen roten Kringelchen da unter die Wörter gemacht werden. Bei dir war das ja brutaler. Du hast ja die Wörter einfach ersetzt, ne?
Ja, weil ich mit der Korrektur sicher war. Ich hatte dann ein neues Verfahren. Das alte Verfahren war das, man schreibt zum Beispiel das Wort können mit einem N. Und dann protestiert der Computer und dann korrigiert man auf 2 N und dann weiß der Computer, aha, in Zukunft, wenn das Wort wiederkommt, falsch, dann kann ich es gleich korrigieren. Das ist die Korrektur. Und dann hatte ich einen Algorithmus erfunden, mit dem der Computer Fehler richtig korrigieren kann, ohne dass er den spezifischen Fehler lernen muss. Also ich gebe rein zum Beispiel Vladivostok. Und dann habe ich eine Regel drin, Vladivostok schreiben wir mit W oder ich könnte auch sagen mit V. Und wie immer man es schreibt, auch mit dem Vostok, mit Verdrehen, TS statt ST und so weiter, er merkt, aha, das sind die Fehler und das missgestaltete Wort ist am nächsten, im ganzen Dictionär, im ganzen Wörterbuch. Das nächste Wort ist das richtige Vladivostok, also schreibt er Vostok, Vladivostok hin. Und man kann neue Wörter ins Lexikon einfügen und dann werden die Falschschreibungen sofort erkannt und korrigiert. Das ist das Verfahren, das machen heute alle, aber ich war damals der Erste, der das hatte. Wir haben es dann dem Bill Gates gezeigt, das heißt, der Theo Liefen wollte einen Vertrag herbeiführen, ein Dreieck Bill Gates, Wobis und ich. Und hat es dem Bill Gates vorgeführt und gesagt, oh, very neat, ah, that's interesting. Und 9 Monate später hat er dann die schlechte frühere Version geklaut und ins Word eingebaut und das hat meine Firma das Genick gebrochen. So einfach ist das.
Microsoft hat ja schon immer so abenteuerliche
Wege beschritten. Hat einen Hang für schlechte Programme, weil sie haben nicht das gute Programm geklaut, sondern den Vorgänger, das schlechte, das mangelhafte. Aber wenn es natürlich mal im Word drin ist, dann gibt es keinen Markt auch für das exzellenteste Programm. Der Markt ist dann einfach tot. Aus.
Ja, konntest du nichts dagegen machen?
Ich kann meinen Spaß haben, ich kann es an der Öffentlichkeit erzählen. Und manchmal kommt wieder mal der Anwalt von Microsoft und fragt, Herr Kelly, wie soll das denn weitergehen? Und dann kann ich ihn auslachen und sagt, es geht sehr gut weiter. Dankeschön für die Nachfrage.
Ist das immer noch streitig, die Sache vor Gericht oder so?
Nein. Ich bekam einen Brief vom Anwalt, weil ich am Fernsehen gesagt habe, die Microsoft klaue. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ja gut, also er kann prozessieren und dann streiten wir uns in der Öffentlichkeit und dann werde ich den Beweis erbringen und dann müssen wir weitersehen.
Ja.
Und das wollten sie nicht.
Und jetzt kriegen wir diese Sachen zugeschickt, weil wir es wiederholt haben oder irgend sowas. Na gut, also es war schon eine tolle Sache. War das eigentlich sehr mathematisch oder war das sehr...
Sehr mathematisch, oh ja.
Oder sehr computerisch?
Es ist so, also wenn du ein missgestaltetes Wort hast und das wirfst du in ein Wörterbuch mit richtigen Wörtern und dann muss das nächstliegende finden... Das ist eine Sache, normalerweise braucht der Vergleich eines Wortes mit einem Wörterbuch von, sagen wir mal, 200.000 Wörtern, das braucht ungefähr 2.000 String-Operationen. Das geht natürlich mit den heutigen CPUs, geht das natürlich rasend schnell, das ist in einer Hundertstel Sekunde erledigt. Ja. Gleichgültig, wie groß das Wörterbuch ist. Und das geht, aber es ist sehr kompliziert. Es ist ein wirklich anspruchsvolles Verfahren. Es ist übrigens keine lineare Optimierung. Das Verfahren der Wahl in der Mathematik wäre die sogenannte lineare Optimierung, aber die ist dann sehr, sehr aufwendig. Mhm. Und das ist es nicht. Ich habe ein anderes Verfahren.
Gut, also wie das Ganze funktioniert hat, das können wir jetzt mal in einer kleinen Einspielung, können wir das mal zusammenführen und wir hören da einfach mal rein, wie du das erklärst. Das ist eigentlich ganz lustig und das wird ganz deutlich, wie dieses Witchpen funktionierte.
Ich fuhr nach Zürich vor einiger Zeit, um einen ganz anderen Beitrag zu machen, und zwar über das Helium-Sauerstofftauchen. Und dort besuchten wir Hannes Keller. Hier ist Hannes Keller zu sehen, das war vor 20 Jahren. Er war der erste Mensch, der es wagte, 300 Meter tief abzusteigen in die See und dort mit einem normalen Taucheranzug sich unten frei zu bewegen. Er hat es geschafft. 20 Jahre sind ins Land gezogen, Hannes Keller sitzt nun hier und es gibt nun einiges zu berichten über die Aktivitäten auf dem Sektor des Computers. Und zwar keine Großcomputerei, sondern es ist ein für jedermann zugreifbarer Computer. Was gibt es da zu sagen?
Ich habe mich als Mathematiker natürlich auf die neuen Mikrocomputer gestürzt. Das ist eine fantastische Sache, da kann man tolle Sachen mitmachen. Und insbesondere hat mich das Kernproblem des schnellen, bequemen Datenzugriffs interessiert. Und es ist uns gelungen, hier etwas ganz Neues zu schaffen. Wir haben es fertiggebracht, zum Beispiel den Wortschatz eines Menschen fünfmal dichter zu packen, als es bisher möglich war, und damit den ganzen Wortschatz eines Menschen 50.000 bis 70.000 Worte in einen Mikrocomputer normaler Bauart hineinzukriegen.
Nun kann man das nicht mit einem normalen Heimcomputer machen, denn der Speicherplatz, den Sie brauchen, wie groß ist der?
Ich brauche etwa mindestens ein halbes Megabyte, also 500.000 Buchstaben Speicherplatz. Und die neuen Geschäftssysteme, die Business Computers, die schaffen das.
Bevor wir gleich auf dem Bildschirm sehen, wie das Ganze funktioniert, kann man das kurz mal beschreiben, was es alles kann? Es kann also zum einen übersetzen.
Ja, es kann Tippfehler korrigieren, man kann Jargon reinbringen, also Abkürzungen, die dann sich mit ein paar wenigen Buchstaben in einen Geschäftsbrief verwandeln. Er kann lernen natürlich, er beherrscht das gesamte Vokabular eines Menschen und der Computer verhält sich so, als ob er jedes einzelne Wort aus dem Wortschatz eines Menschen verstehen würde. Jetzt zeige ich Ihnen die Tippkünste eines Computermenschen und Sie sehen, wie er sofort das alles auskorrigiert. Also orthografisch bin ich da nicht so sehr gut.
Also er hat mit Doppel-T geschrieben.
Ja, jetzt weiß er natürlich nicht, ob ich mitten schreiben will oder was ich will. Und sobald ich den Leerschlag tippe,
ihm sage, dass ich fertig bin
mit dem, weiß er, das Wort ist komplett und er sieht, ich möchte das mit 2 T schreiben, aber ihm gefällt das nicht, er korrigiert es. Und diesem, das korrigiert natürlich aus. Und Computer, das möchte er auch anders haben. Erstens möchte er einen Großbuchstaben hier haben und ein C. Ja, jetzt können Sie natürlich mit Absicht Tippfehler benutzen, um schneller zu schreiben. Ich schreibe zum Beispiel SG. Er fragt, was ist das? Ich sage ihm, das heißt sehr geehrte Herren. Gelernt ist gelernt. WD. Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage. Auch das hat er jetzt gelernt. Und jetzt wird's lustig. Wenn ich jetzt einen Brief tippen will, schreibe ich dann nur SG, WD und so geht das. Für alle Zeiten.
Sie ordnen also da jedem Wort ein anderes Wort zu quasi, was er sich dann merkt. Sie lernen den Rechner also. Da fällt mir ein, da müssen Sie da eigentlich auch gut übersetzen können.
Oh ja, das geht natürlich fantastisch. Allerdings nur Wort für Wort. Mhm. Und der Zusammenhang innerhalb eines Satzes, der wird etwa in 2 Jahren verfügbar sein. Und dann wird es vielleicht weitere 20 Jahre dauern, bis der Computer gesamte Texte erfassen kann und nach dem Sinn eines gesamten Textes handeln kann.
Dann machen Sie doch mal eine Übersetzung von Deutsch in Englisch.
Ja.
Hast du dich wieder erkannt?
Ganz interessant.
Ich hätte die Stimme nicht erkannt. Ich finde es eine unangenehme Stimme.
Naja, also kann man so nicht sagen. Im Gegenteil, also für einen Deutschen hört sich das immer lustig an und freundlich. Aber was ist denn daraus geworden? Du hast gesagt, in 2 Jahren wird der Computer ganze Sätze übersetzen können und irgendwann
in 20 Jahren.
In 20 Jahren verstehen können, was wir sagen. Ja. Das war auch ein Traum von vielen Leuten.
Ja, also ich habe 1 Jahr lang an der Sache programmiert und hatte schon einen gewissen Erfolg. Der Trick ist eben der, also das Konzept war, ich ging davon aus, dass die deutsche Sprache ungefähr 20.000 Satzkonstrukte hat, die wichtig sind. Also ich gehe schwimmen. Konstrukt ich und dann gehe, das Verb, und schwimmen noch ein Verb und so weiter. Und nun darf man nicht versuchen, den Duden zu programmieren, weil der Duden ist so gemacht, ist für Menschen gemacht, die wissen eigentlich, was sie machen. Die wissen, ich mache Grammatik und so weiter. Und dieses stillschweigende Wissen hat ein Computer natürlich nicht. Und dann muss man einfach sagen, ich gehe in den Computer rein mit ich und ich mit dem Wort gehe und mit schwimmen. Und dann muss er erkennen, aha, diese Verben passen zu einer Satzkonstruktion, die dem entspricht. Und dann gibt es 20.000. solche Satzkonstruktion. Und wenn man nun dem Geschriebenen unter Einräumung einer gewissen Toleranz die Wörter zuordnet, dann kann man eigentlich sehr gut erkennen, was eine Satzstruktur eigentlich wäre, ohne dass man dem Computer eine grammatikalische Semantik eingeben müsste, die dem Duden entspricht. Sondern es ist sehr pragmatisch. Das funktionierte. Und ich hätte aber nochmals so 200.000 Franken gebraucht, um nun die Daten zu erfassen, wieder die Mädels anzustellen und so weiter. Und zwar als 1 Dutzend Mädels, die dann sehr viel von der deutschen Sprache hineintun. Und die 200.000 habe ich nicht gefunden. Mhm. Dann musste ich das aufgeben.
Heute hat man ganz andere Ansätze. Deinen Weg hat keiner weiterverfolgt, wenn ich das richtig interpretiere.
Also ein Programmierer hat in Brüssel einen ganz, ganz tollen Ansatz, das hat mir wahnsinnig gefallen. Der hat einfach Erfahrungssätze gespeichert, also aus der Literatur, aus Zeitung und so weiter, nimmt er ganze Sätze und speichert die mit den Übersetzungen. Es gibt eine Riesenliste, wahnsinnig. Und dann kann er daraus Regeln machen, und zwar eigentlich mit einem Neuronetzwerk, das heißt, der Computer lernt, ohne die Regeln zu verstehen. Du bekommst dann ein Programm, von dem du nicht weißt, was es eigentlich tut. Aber es tut etwas und es tut so, als ob es denken könnte. Das ist ein ganz toller Ansatz.
Kann man sich das heute
aber es ist natürlich unheimlich. Es ist eine Wissenschaft ohne explizites Wissen. Mhm. Du hast nachher ein Programm, du hast ein System. Und es funktioniert, kann übersetzen, hast keine Ahnung, was darin geschieht.
Gibt es das auf dem Markt?
Sehr menschlich.
Kann man sich das ansehen irgendwo?
In meinem Archiv habe ich das mal aufgeschrieben.
Ist nicht mehr auf
dem
Markt.
Der hat ich weiß nicht, was damit geschehen ist. Also der Mann hat Fördermittel bekommen von Brüssel und arbeitet dran. Und es galt als einer der ganz, ganz tollen Ansätze für die maschinelle Übersetzung. Und ich halte sehr, sehr viel von diesem Ansatz. Hm. Ich hätte gern gehabt, ich hätte das erfunden. Ich habe es nicht erfunden, der andere hat es erfunden.
Aber es kam etwas anderes danach.
Nee, kann man noch eine kurze Frage danach? Wäre das nicht auch das Grundrüstzeug für eine Spracherkennung, so zu arbeiten?
Ja, ja. Also es gehört natürlich unbedingt eine Fehlerkorrektur hinzu. Also wenn man nun also Computerübersetzungen macht, dann muss man davon ausgehen, dass die Sätze, die er übersetzen muss, nicht unbedingt korrekt sind. Er muss also eine gewisse Fehlertoleranz haben. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch Spracherkennung. Das alles gehört zusammen. Mhm. Aber das ist schon machbar. Mhm. Das ist schon machbar. Also,
dann kam
es ist ein finanzielles Problem. Es ist nicht ein Problem der guten Mathematik, sondern ein Problem der Finanzierung.
Dann kam etwas anderes, Waze für Windows. Diese Entwicklung kam ja auch letztendlich von deiner Seite.
Ja, das war einfach die Weiterentwicklung, dann noch mit Makrobefehlen, mit der ganzen Makrosprache drin und so weiter, alles zusammen integriert. Ich wollte ja immer, dass eigentlich Wörter sind ja nicht nur dazu da, um Texte zu erstellen, Briefe zu schreiben, sondern Wörter haben jede beliebige Bedeutung. Ich hatte schon sehr früh, hatte ich zum Beispiel Sachen drin, also man schreibt das Wort Cortison, dann soll der Computer nicht nur das Wort richtig schreiben, sondern er soll sogleich ein Fenster auf dem Bildschirm knallen, wo steht, Achtung, rezeptpflichtig, kann gefährlich sein. Mhm. Das heißt also, wenn man als Arztgehilfin irgendwas schreibt und das Wort Cortison kommt, dann soll sie daran erinnert werden. Also der Text ist eben nicht nur Text, sondern es ist mehr.
Das war so irgendwie ein früher Vorläufer unseren Hypertext-Sachen, ja, dass man implizite Links hatte.
Ja.
Schon wieder ein Vorläufer, ja. Aber irgendwie ist es vom Markt nicht so aufgenommen worden, glaube ich.
Nee, wir haben dann ein Produkt gemacht, das hieß Witch Desk, also der Hexenschreibtisch gewissermaßen. Die Idee war die, zwei Limitationen von Windows zu überwinden. Das eine ist, bei Windows geht man davon aus, dass sämtliche Ikonen, die jemand braucht, auf einer Bildschirmfläche Platz haben. Das reicht nirgendwo hin. Also habe ich gesagt, ich brauche ein Windows mit mehreren Ebenen. Und habe ich zum Beispiel auf meinem Grundbildschirm habe ich die wichtigen Programme und dazu zum Beispiel eine Ikone für Grafik. Und wenn ich dort drauf tippe, dann kommt nicht der Photoshop, sondern es kommt ein anderer Bildschirm, der mir meine Grafikprogramme anbietet und so weiter. Und dass man das einrichten kann. Und da kam hinzu, dass natürlich es einfach blöd ist, dass eine Ikone ein bestimmtes Format hat und alle sind gleich groß, sondern die Ikonen sollen beliebige Formate haben. Sie sollen, also ich habe dann Bildschirme gemacht, da hast du das Matterhorn, auf dem Matterhorn steht ein Gamesbock und wenn man aufs Matterhorn tippt, dann wird Word gestartet und wenn man auf den Gamesbock klickt, dann kommen die Beatles und singen etwas.
Na gut, ich verstehe ja zwar nicht den Zusammenhang so ganz, aber
wieso kommen denn da also die Beatles bei dem
Gamesbock? Jede Ikone kann irgendeine Bedeutung haben. Die Ikone kann sein, starte mir ein Programm, und zwar nicht nur das Programm starten, sondern auch gleich noch die Einstellungen machen, also schon einen Brief zur Hälfte schreiben und so weiter und so fort. Ja. Eine Datenbank öffnen und eine Ikone kann 3, 4, 5 Funktionen gleichzeitig bedienen. Mhm. Und eine Funktion kann sein, auch irgendwie eben irgendeinen Hyperlink machen, eine Musik starten, ein Video starten, was auch immer. Also beliebig.
Das mit diesen,
beliebige Funktionalität.
Das mit diesen unterschiedlichen Arbeitsflächen. Das ist ja eine Sache, die schon vor längerer Zeit, vor langen Jahren unter Linux Einzug gehalten hat. Ich kann es mir heute gar nicht mehr vorstellen, mit weniger als einer einzigen Arbeitsfläche zu arbeiten. Das heißt, mit nur einer zu arbeiten. Ich habe immer 6 oder 8 Arbeitsflächen. Die Sachen sind thematisch sortiert. Und es geht wunderbar. Und wenn ich mal an einem Windows-Rechner sitze, dann fühle ich mich äußerst eingeschränkt.
Also ich habe dieses Switch-Desk dann eben aufs Windows aufgepfropft und Das kam dann, der SwitchHS kam dann auf den Markt und ich hatte eine Finanzierung. Es waren 2 Millionen Euro, hatten wir als Finanzierung. Leider ist das Ganze dann, ist überhaupt nicht gelaufen. Hm. Wir haben in Amerika eine Firma gegründet und wir hatten sehr große Hoffnung, es war ein tolles Ding, aber es hat am Markt, es hatte keinen Erfolg. Niemand wollte das.
Merkwürdig.
Also ich wollte es natürlich. Ich war mein bester Kunde.
Ja.
Aber davon kann man nicht leben.
Aber dann kamen Bilder in dein Leben.
Bitte?
Dann kamen die Bilder in dein Leben.
Da kam auch der Begriff Künstler ganz präsent jetzt. Ne? Auch wenn man deine Biografie liest, da steht Hannes Keller, Künstler, arbeitet in der Schweiz und China.
Jawohl, so ist es.
China?
Jawohl.
Ist da deine neue Frau jetzt her, oder?
Nein, das sind meine Assistenten.
Ah.
Also ich bin ein sogenannter Screener. Also das eine sind die Maler und die Fotografen. Also der Fotograf steht vor die Landschaft, wählt einen Ausschnitt, er hat das Bild und dann korrigiert es noch und er hat ein Kunstwerk. Wenn der Gursky das macht, dann hat er ein Kunstwerk, das ist 5 Millionen wert. Das kostet der Preis eines Fotos von Gursky, der in Deutschland lebt. Und der Maler, der nimmt eine weiße Leinwand, er denkt sich was da drauf soll und dann malt er das. Und ich bin ein Screener, ich mache etwas ganz, ganz anderes. Ich nehme ein bestehendes Bild, ein Foto, das ich gemacht habe, ein Foto von jemand anderem oder ein bestehendes Kunstwerk, knall das auf den Bildschirm und dann kommt der große Spaß. Dann beginne ich das zu verändern, mache etwas Neues draus, ich experimentiere viel mit Photoshop und dann mit einem eigenen Programm, das ich entwickelt habe, mit bestimmten Funktionen und dann mache ich ein Bild. Und das Interessante ist, dass das Experimentieren eine so wilde und geile Sache ist, dass die Resultate, die entstehen, mit dem ursprünglichen Bild oder mit meinen Absichten am Schluss überhaupt keine Ähnlichkeit mehr haben. Ein Beispiel. Ich wollte ein Bild machen, bei dem ich den Genfersee thematisiere. Ich wollte ein Bild nehmen von Hodler. Ferdinand Hodler, ein Schweizer, hat wunderschöne Genferseelandschaften gemalt. Ich nahm so eine Landschaft von Hodler und ich nahm ein Foto aus der ähnlichen Gegend, ein Foto, das ich selber gemacht habe. Ich bin hingegangen, um das zu fotografieren und habe die beiden Bilder sich teilweise überdecken lassen und ineinander verschlungen und wollte eigentlich reflektieren über Malerei und Wirklichkeit. Und es war einfach Stuss. Es war einfach übel. Es kam nichts Rechtes raus. Und ich habe da manipuliert und Sachen gemacht und verfremdet und verformt und Wirbel. Weißt du, Gott was. Und irgendwann hatte ich genug davon und dachte, es ist so hässlich, Hannes. Es ist so hässlich, was du da machst. Haderte mit meinem Schicksal und ja, und dann habe ich mal gedacht, ja, vielleicht schwarz-weiß, dann habe ich auf schwarz-weiß übersetzt. Und dann habe ich das ein bisschen, klein gemacht und wieder hochgeblasen, sodass die Details verloren gingen. Und plötzlich sehe ich vor mir eine nackte Dame.
Hui.
Das ist wieder schön, das ist wieder gut. Und ich gesagt, das gibt einen anständigen, liegenden Akt. Und dann habe ich meine Frau geholt und gesagt,
was war das Ursprungsbild?
Der Genfersee.
Ah ja, gut.
Also zwei Genfersee übereinander.
Mhm.
Und dann plötzlich statt dem See hatte ich also eine nackte Frau, die umhüllt war von chaotischen schwarzen Flächen.
Und was sagte und deine Frau dazu?
Die hat gesagt, ja, du hast es immer ein bisschen mit den nackten Damen. Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, die sind wirklich schön, die nackten Damen. Und sagt, ja, ich weiß, dass dir das gefällt, ja. Nö, es ist nicht schlecht, das Bild, aber ich sehe die Dame nicht. Und dann, okay, gut, dann habe ich hier noch einen roten Erdbeermund hineingemalt, schnell mit der Maus. Und sage ich, ja, jetzt sehe ich die Dame, doch, prima, wunderschön. Dann habe ich noch ein bisschen Farbe reingegeben und das ist jetzt als liegender Akt auf meiner Webseite unter hanneskeller.com unter Akte. Mhm. Es ist dort zu sehen.
Nicht bei wispix.com?
Nein, dort ist es nicht, sondern auf meiner Künstlerwebseite, wo viele Werke von mir sind.
Warum hast du mir geschrieben, du seist ein Hochrisikokünstler?
Weil ich ein verwegener Mensch bin. Wenn du Künstler wirst, dann musst du dich entscheiden, was willst du? Willst du verkaufen oder willst du bewundert werden? Willst du willst du das Tollste machen, was dir in den Kopf kommt? Habe ich gesagt, Ehrensache, ich mache die tollsten Sachen. Ob das jemandem gefällt, ob jemand das kauft, ist mir scheißegal. Ich mache, wozu mich meine Muse treibt. Das ist eine sehr merkwürdige Dame, meine Muse. Die spinnt, ist öfters besoffen. Aber na gut, sie ist die Muse, sie sagt mir, was ich tun soll.
War das auch Muse, die empfohlen hat, den Rolls-Royce zu kaufen mit den goldenen Griffen?
Das war ein guter.
War das die Muse?
Ein guter Einfall, das war die Muse.
Ja. Und das dann heißt, hast du mir erzählt, da würdest du immer mal nach Zürich reinfahren, den Rolls-Royce dort parken in der City und dann nach den Beinen der jungen Damen schauen.
So ist es, ja. Jawohl, das hat mir großen Spaß gemacht.
Und dann bist du wieder mit dem Rolls-Royce nach Hause gefahren.
Ja, das ist viel billiger als ein Psychiater.
Hast du den Rolls-Royce noch?
Nein, ich habe ihn dann verkauft. Das war auch eine Geschichte. Also Rolls-Royce, die haben viele Pannen. Also dass es ein zuverlässiges Fahrzeug sein soll, das ist ein absolutes Märchen. Es ist furchtbar teuer und ist immer kaputt. Und irgendwann musste ich ihn loswerden. Ich konnte mir das nicht mehr leisten. Zu viele Reparaturen. Na gut, und dann habe ich also jemanden gesucht, der mir das Ding abnimmt. Hab dann eine Garage gefunden, etwa die 20. Und er hat gesagt, ja, welches Modell? Dann habe ich gesagt, ein Silver Race. Ganz tolles Fahrzeug, sagt er. Und das soll ich jetzt kaufen? Das ist doch ein Scheiß-Auto. Also haben Sie völlig recht, das ist es. Und deshalb komme ich ja zu Ihnen. Weil wir beide wissen, wovon wir sprechen. Also hören Sie, Sie sind der erste ehrliche Mensch dieser Woche. Alle wollen mir Autos anlegen. Ich sagte, Sie kennen doch alles, was soll ich Ihnen erzählen? Es ist wirklich ein Problem. Er sagt, ja gut, aber ich übernehme das. Was wollen Sie dafür haben? Er sagte, irgendwas im Eintausch. Also meine Frau hätte gerne einen Jaguar. Also denke ich an einen Jaguar. Dann müssen Sie auch was draufzahlen. Ich habe gesagt, das tue ich ja auch gerne. Es ist ja zur Freude meiner Frau. Und dann habe ich dann eben einen Jaguar bekommen. Ja. Das ist das. Und das war das beste Auto meines ganzen Lebens. In einer langen Serie von Okkasionen jeder Art. Und war die Freude der Familie. Bis es jetzt leider ist da was passiert. Aber nichts. Es wurde niemand verletzt. Nur Blech. Aber so viel Blech.
Dass es nicht mehr lohnt.
Ja.
Ja. Also, wir kommen mal auf das visipix.com zurück.
Visipix.
Visipix.
Ja, V-I-S-I-P-I-X.
Und das ist ja eine Seite, wo du Bilder verschenkst quasi. Ne? Das ist ja alles kostenlos. Ja.
Ein großes Portal. Ich habe 1,3 Millionen Bilder online. Sehr viel Kunst. Also ich habe doppelt so viel Kunst im Internet wie der Louvre. Sind ungefähr 300.000 Bilder, Kunstgeschichte, der ganze Van Gogh und so weiter, und in guter Qualität. Weil für mich ist der Bildschirm nicht nur etwas, das ein Referenzbild zeigt, sondern es ist etwas zum Downloaden von großen Bildern, die man drucken kann, die brauchbar sind. Und dann habe ich gesagt, das Ganze muss kostenlos sein. Monatlich holen sich die Leute 1 Million Bilder von Visipix. Dann sind die Leute aufgefordert, sie möchten mir doch bitteschön Spenden zukommen lassen. Das tun sie aber nicht. Und dann hätte ich gerne noch von der Google Geld für die Werbung. Aber da kommt auch nicht viel, weil Google zahlt nur, wenn die Leute sich mit einer Klick auf eine Werbung aus Visipix hinaus linken zu jemand anderem. Das wollen sie aber nicht, denn bei Visipix sind sie am Ziel ihrer Wünsche und die klicken nicht. Aha. Sodass ich für die Millionen Bilder bekomme ich monatlich ungefähr 100 bis 150 Euro, ach nicht Gott. Mehr.
Ja, ja, ja. Und was hat es gekostet, die reinzutun?
Ja, das Ganze hat 6 Jahre Arbeit ohne Lohn und eine ungefähr 400.000 Euro Kapital gekostet. Ja. Geld habe ich keins mehr dafür. Ich musste alle Angestellten entlassen. Eigentlich müsste ich es abschalten. Ich habe jetzt einfach nur noch die monatlichen Kosten für den Webmaster und Unterhalt und so weiter. Aber ich bring's nichts übers Herz.
Kannst du die Bilder nicht verkaufen, diese riesige Sammlung?
Ich habe versucht zu verkaufen. Wir haben alles Mögliche.
Der Bill Gates sucht doch alle Bilder.
Ja, er hat die Corbis und er hat ein sehr großes Archiv und hat da eine sehr große Fotosammlung hat er gekauft. Die ist aber eingelagert in einem Salzbergwerk und schlummert der Zukunft entgegen. Mhm. Und also ich habe es nicht fertiggebracht, das an den Mann zu bringen. Es gab Anstrengungen, aber und es gab so beinahe Erfolge, aber es hat nie geklappt.
Also ich habe auch mal was gehört von dir, da sagtest du, dass du für das IBM zu verkaufen in der Schweiz 20 Millionen
Schweizer Franken
gekriegt hast. Davon hast du 10 Millionen auf die Kante gelegt und 10 Millionen zum Verspielen.
Du, das wäre fantastisch. Warum sagt man mir das erst jetzt?
Ja.
Ja, da muss noch Geld sein im Haus. Von dem ich nicht, ich werde sofort, wenn ich nach Hause komme, werde ich sofort die Schaufel nehmen und graben.
Ja, das hast du erzählt.
Da bin ich sehr eifrig. Habe ich nicht erzählt.
Doch, woher weiß ich denn?
Ja, ich habe ja gesagt, das möchte ich gerne.
Ach so.
Aber gemöchtet habe ich schon vieles.
Also die 10 Millionen hast du auf jeden Fall verspielt?
Nee, habe ich nie bekommen.
Ach so.
Es gab einen Vertragsentwurf mit IBM, und zwar war es damals so, die IBM wollte ein Dreieck machen, OS2, Alpha-Prozessor und dann meine Benutzeroberfläche, nämlich das Witch Desk. Und wir hatten tatsächlich einen sehr saftigen, großen Vertrag, unterschriftsbereit, es war verabredet, ich sollte liefern in 22 Sprachen, inklusive Mandarin und Kantonesisch und so weiter und so fort. Und das Ding war unterschriftsbereit. Und dann ist es missglückt, und zwar hat die IBM, konnte das OS 2 auf dem Alpha-Prozessor nicht implementieren. Das ging nicht. Und das hat dann die ganze Boca Raton-Geschichte von IBM gesprengt. Boca Raton wurde aufgegeben. Das Gebäude wurde im Prinzip einer geschreddert. Also alles ausgezogen vom Boca Raton weg. Die ganze Forschungsabteilung wurde aufgelöst. Und es blieb dann nur eine Ruine dort. Ich war nachher mal dort und habe das angeschaut. Nicht kaputte Fenster und Penner drin und so weiter. Die waren einigermaßen glücklich dann. Es gab noch intakte Räume. Wahnsinnig. Ganz wahnsinnig. Und eben ich mit den 10, 20 Millionen war nichts. Aber ich war kurz davor. Ich war ein paar Mal kurz davor.
Und das macht mir Spaß. Kurz davor Schluss zu machen. Die 60 Minuten sind gleich um. Es war ein wunderbares Gespräch. Ich habe mich an vieles wieder erinnern können. Und ich nehme an, dass die Zuhörer bei uns jauchzen, wenn sie Hannes Keller hören, was er so alles getrieben hat. Und dass er nicht nur Künstler ist, sondern auch Mathematiker ist und dass er vieles...
Und Physiker.
Und Physiker und links und rechts vieles getan hat. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute in die Schweiz.
Ja, ebenfalls von meiner Seite. Komm gut nach Hause und vielleicht, wenn du Glück hast, dann findest du mit deinem Spaten doch noch etwas.
Und ja, die Daumen hoch.
Und bei uns heißt es EBIP, das steht dafür, immer ein Bit überbehalten.
Und zicke zack und meinetwegen auch noch hoi hoi hoi.
Dankeschön, wunderbar.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.